Ich stelle mir vor, Vater eine Geschichte zu entwerfen für jene Jahre der letzten Unruhe. Ein Schlummerlied, das ihn beruhigt hätte. Zu seinem Tod kam es 10 Jahre später, im Jahr 2006, als ich schon seit einiger Zeit in Berlin lebte und nach Hannover zurückkehrte, um ihm aus dem Koran vorzulesen, am Ende seines Lebens. Kurz nach jenem Sommer, in dem mein Vater zweimal fiel, endete für viele die Republik Türkei, wie sie sie kannten. Die Republik, in der mein Vater aufgewachsen war. Im Februar 1997 kam es zum sogenannten postmodernen Staatsstreich, von dem ich nichts mitbekam, weil ich mitten in meinem 8. Schuljahr war, in dem meine Noten in allen Fächern abstürzten, in dem mir auf der Straße Jungs auflauerten, mit denen ich verfeindet war, seit ihre Freunde mich vor dem Sommer verprügelt hatten. In jener Zeit, in der meine Mutter darum kämpfte, dass mein Vater einen Platz in einer Rehabilitationsklinik bekam, weil sie festhielt an den Erzählungen über die Wunder des Lebens, in denen Menschen nach Jahren im Koma oder im gelähmten Zustand plötzlich aufstanden. Ich bekam nicht mit und hätte mich auch nicht dafür interessiert, dass das türkische Militär der islamistischen Regierung die Rückkehr zu den kemalistischen Prinzipien befohlen hatte. Wenige Monate später sah die Regierung sich gezwungen, zurückzutreten. Und nach 5 weiteren Jahren gewann die junge Partei Erdogans die Wahlen. Es begann eine neue Ära. Kurz nach dem Tod meines Vaters stellten sich Frankreich und Deutschland gegen den Beitritt der Türkei in die Europäische Union. Im Sommer 2015 verlor die Regierung die Wahlen, was sie aber nicht akzeptierte. Stattdessen verordnete sie Neuwahlen im November 2015 und gewann diese nach Monaten der Gewalt. Ich weiß nicht, ob ich das Gefühl hatte, mich mit meiner Suche nach der Geschichte meines Vaters beeilen zu müssen, weil ich fürchtete, ich würde den Zugang zu ihr, zumindest zu einem Teil von ihr, mit dem Fall seiner Republik verlieren. In der Nacht, in der die Panzer auf die Bosporusbrücke rollten und Bomben über Ankara fielen, weil Jets der türkischen Streitkräfte das Parlament angriffen, befand ich mich in Berlin. Bis in die Morgenstunden verfolgte ich im Internet den Aufruhr in den Straßen. Ich war besorgt um Menschen, die ich liebte. Meine Cousine Esther erzählte später, dass sie ihrer Tochter die Ohren zugehalten hatte, weil die Jets so nah an die Wohnhäuser heranflogen. Etwas starb in jener Nacht oder lange davor, in den Menschen, in der Welt. Ein Jahr später initiierte die Regierung ein Referendum, durch das sie die Abgeordneten entmachtete und den Präsidenten zum alleinigen Volkssouverän erhob. Ich war gerade in eine neue Wohnung gezogen. Mutter war zu Besuch. Ihr Tablet lag auf der noch nicht ausgepackten Geschirrspülmaschine, von wo aus die Siegesreden des Präsidenten erklangen, der seinen Anhängern die Einführung der Todesstrafe versprach. Sie sei zu alt, sagte Mutter. Das ertrage sie nicht mehr. In der Ecke der Küche auf einem Hocker verlor sie die Länge ihres Körpers, kauerte sich zusammen. Ich war mir nicht sicher, ob sie den Umzug meinte oder die Türkei, die im Begriff war zu verschwinden. Zumindest die Republik, in der meine Eltern aufgewachsen sind, mein Vater. Ich suche nach meinem Vater, vor allem in mir selbst. In der Dunkelheit zeichnete sich allmählich die Gestalt eines Mannes ab. Das Zirpen der Zikaden füllte mir die Ohren. Die Sterne über dieser irdischen Finsternis glänzten wie mit Tränen gefüllte Augen. Sie waren voll und prall. Gleichzeitig fragil, als würden sie gleich Risse bekommen. Eine Tüte hielt er in der rechten Hand. Wie ein großer Tropfen zog sie nach unten und berührte fast den Boden. Auch im linken Arm trug er etwas. Er zog das rechte Bein nach. Kein Hinken, ein Gehen in der Nacht. Seinen Oberkörper hatte er aufgerichtet, ein müder, aber dafür gerader, kräftiger Gang. Endlich erreichte er die Laterne auf dem Weg zwischen uns. Eine Fledermaus kreiste im Licht, und es mochte an der Tiefe der Dunkelheit drumherum liegen oder an meinen durch Erschöpfung und Zirpen getrübten Sinnen. Dort, wo sich Licht und Schatten berührten, sah ich eine gestochen scharfe Linie. Erst traten die Beine des Mannes in den Lichtkegel, daneben zog sich eine weiße, dünne Plastiktüte mit dem Gewicht einer Melone tief zum Boden. Dann sah ich den Oberkörper mit einer weiteren Melone im linken Arm. Ich erkannte mit stockendem Atem, in dieser Nacht voller Gefahren und Erlösung, mit weinendem Himmel, die weite Stirn, die kräftige Nase und den strengen Mund, sowie die Augen, die so viel gesehen hatten, dass sie mir oft unerreichbar schienen und dennoch herznah blieben, das Gesicht meines Vaters. Die Fledermaus verschwand abermals im Dunkel. Ich hörte ihr Flattern in einiger Höhe über meinem Kopf, während ich in Vaters Augen schaute. Er bewegte sich weiter auf mich zu, sagte: »Komm, Junge, lass uns nach Hause gehen.« Ich rannte zu ihm, nahm die Tüte aus seiner Hand und warf sie mir über die Schulter. So gingen wir langsam, mit gleichmäßigen Schritten, an den Jungs vorbei, die auf der Kante des Plateaus vor dem Haus saßen und uns anstarrten. Wir bogen ab auf den Pfad zwischen unserem Haus und dem Gebäude des Nachbarn. Ich hatte Angst vor diesem schmalen Weg, weil er dunkel war und dem Garten so nah, dass ich nicht erahnen ließ, ob dort Straßenköter oder Schlangen lauerten. Mein Vater lief bedenkenlos voran. Wir stiegen die zwei Stockwerke zu unserer Wohnung hoch und klingelten. Nach einer Weile hörte ich die Schritte meiner Mutter. Sie schreckte zurück, als sie uns sah, schaute von meinem Vater zu mir und wieder zu ihm, starrte uns ungläubig an, die wir jeder mit einer Melone vor ihr standen. Sie hob die Hände an den Mund, ihre Geste des Schocks über etwas Unerhörtes oder Unglaubliches. Dann flüsterte sie den Namen meines Vaters. »Seke?« Vater sagte: »Willst du mich hier draußen stehen lassen?« Mutter nahm ihm rasch die Melone aus dem Arm und sagte: »Wie ist das möglich? Was geschieht nur? Warum bist du hier und nicht im Krankenhaus? Was ist passiert?« Vater und ich traten ein. Großvater Sinan und Tante Semar liefen uns entgegen. Meine Tante weinte. »Seke nischte«, sagte sie. »Willkommen zurück. Wir sind hier vor Schreck gestorben.« »Ich bin schon 1000 Mal gestorben«, lachte Vater. »Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ich kenne den Weg zurück.« Mein Großvater blickte erleichtert, aber ernst, nicht wie jemand, der einen Geist gesehen hat, sondern ein Zeichen Gottes. »Das Lob Gottes, des Herrn der Welten«, sagte er. Es entstand ein Aufruhr im Haus. Meine Mutter führte Vater zum Sessel. Tante Semma reichte ihm sofort ein Glas Wasser. Mutter wusste nicht, wohin mit sich, drehte sich mal nach links, mal nach rechts, zu fassungslos, um erleichtert zu sein. Schließlich sagte sie: »Seke, was machst du hier? Du musst ins Krankenhaus, wie konnten sie dich gehen lassen?« Vater sagte: »Sie haben mich nicht gehen lassen.« »Du bist dem Krankenhaus entflohen?« rief Tante Semma. Für Vater ein Vergnügen. »Ich habe mich gegen ärztlichen Rat bestätigt und unterzeichnet selbst entlassen. Was soll ich im Krankenhaus? Sterben kann ich überall, wenn es sein muss.« »Ich fasse es nicht«, sagte meine Mutter, die sich endlich an den Küchentisch gesetzt hatte. »Wie konntest du das tun? Weißt du, wie gefährlich das ist? Man wacht nicht einfach aus dem Koma auf und spaziert mir nichts, dir nichts nach Hause. Wie bist du überhaupt hierher gekommen?« »Mit dem Taxi. Aber ich habe am Markt gehalten. Die Händler waren dabei, die Stände abzuräumen. Ich dachte schon, ich komme nie mehr an Melonen. Da habe ich sie überredet, mich mit in ihr Dorf zu nehmen und mir die zwei besten Melonen zu geben. Einmal dort blieb ich natürlich zum Abendessen. Könnt ihr die aufschneiden? Ich bin mir sicher, sie sind knallrot.« Ich wusste, dass Mutter die Frage auf den Lippen lag, ob der Arzt ihm erlaubt hatte, Melonen zu essen. Aber genauso wie mir war ihr klar, eine solche Frage würde nur zu der gehässigen Antwort führen, dass ihm scheißegal sei, was dieser Knirps von Arzt gesagt hätte, und dass er jetzt seine Melone essen wolle, wo sie noch frisch sei. Sterben könne er auch danach noch. Deshalb schnitt Mutter die Melone auf, die, wie mein Vater versprochen hatte, rot war wie das Meer beim Sonnenuntergang. Vater hatte ganz andere Vergleiche, die er vor meinem Großvater nicht aussprechen mochte. Tante Semma schnitt Feta in Stücke, ich holte die Teller aus dem Hängeschrank und dann aßen wir zusammen Melonsalat, als hätte Vater nicht gestern noch im Koma gelegen. Mein Vater schaufelte die erste Portion in sich hinein und gab den Teller meiner Tante zurück, ehe sie sich wieder hingesetzt hatte. Dann brachen alle in Gelächter aus. »Ach Mann, Enichte«, lachte Tante Semma, »wir haben dich so vermisst.« Jetzt kamen auch meiner Mutter die Tränen, die sie aber zurückhielt. Und wo es zu spät war, tupfte sie die Wangen mit einer Serviette ab. Sie sagte, dass Gott meinen Vater geschützt habe, aber dass es nicht ratsam sei, ihn herauszufordern. Ich habe keine verlässliche Erinnerung an die Rückkehr meines Vaters. Ein Bild sehe ich vor mir. Da sitzt er auf dem Sofa mit den Melonen zwischen den Füßen und lacht über den Schock meiner Mutter, dass er, gestern noch im Koma, sich heute einfach selbst gegen ärztlichen Rat aus dem Krankenhaus entlassen hatte. Es ist noch hell draußen. Das ist so gut wie alles, was ich weiß. Er lachte, das weiß ich noch, oder glaube es zu wissen. Wie ein Kind, das mitten auf dem Meer vom Kutter springt, obwohl das als gefährlich gilt und seine Eltern in Angst versetzt, aber es vertraut seinen Fähigkeiten. Eine Euphorie im Haus, von der ich nicht sagen kann, worin sie sich ausdrückte, außer im Lachen meines Vaters, wohl im beschleunigten Herzschlag in meiner Brust. Die zweite Ankunft meines Vaters. Unser Erwachen aus einem Albtraum. An den Abend erinnere ich mich. An die Nacht nach der Rückkehr. Ich saß am Küchentisch unserer Wohnung im zweiten Stock mit schummrigem Licht. Meine Mutter war schon im Schlafzimmer oder im Bad. Tante Sema und Großvater Sinan waren in ihren Wohnungen im Untergeschoss oder zurück in Ankara. Ich saß dort allein. Ich versuchte, mein erstes Lied zu schreiben. Oder ich las ein Buch. Oder ich zeichnete. Zeichnen, ohne es zu merken. Wie die Muster, die auf Schmierpapier neben den Telefonen überall auf der Welt entstanden. Mein Vater kam zu mir in die Küche. Er stand in Unterwäsche vor mir. Ein weißes Unterhemd, weiße Unterhose, in der Kleidung, in der er sich gleich schlafen legen würde. In jener letzten Nacht, in der Sprechen noch möglich war. Ich saß am Kopfende des Tisches mit dem Blick zur Balkontür. Mir gegenüber Vater, hinter einem Stuhl. Er stützte sich an der Lehne ab. Warum war ich so wütend? Warum gerade dann, an diesem Abend, in der letzten Nacht? Nacht. Letzte Nacht. Fast Nacht. Ich saß am Küchentisch unserer Wohnung. Vater kam, um mir Gute Nacht zu sagen, in die Küche und stellte sich mir gegenüber hinter einen Stuhl, auf dessen Lehne er sich abstützte. Er setzte sich nicht. Er wollte noch etwas sagen, bevor er schlafen ging. Etwas, das ihm wichtig war, das ihm als Vater, als meinem Vater, aufgefallen war und das gesagt werden musste, bevor er schlafen ging. Bevor er schlief. Ich hatte ein Blatt Papier vor mir und versuchte, ein Lied zu schreiben oder zeichnete Striche ohne Bedeutung. Vater sagte, »Gute Nacht, mein Junge.« »Gute Nacht, Baba, Yigeseler«, sagte ich, ohne aufzuschauen, denn ich war mit den Worten beschäftigt oder mit der Zeichnung. Dann sagte Vater, »Mein Sohn, du verbringst viel Zeit draußen an den Abenden. Ich habe gesehen, dass deine Freunde älter sind als du.« »Ja, und?« »Ich will nur«, sagte er, »mein Sohn, ich will nur, dass du auf dich aufpasst. Keine Sorge. Ich will nicht, dass sie den Altersunterschied ausnutzen, sich vielleicht über dich lustig machen oder schlimmer so tun, als wäre es lustig und dich dann hier und da anfassen, in einer Art, die du nicht willst.« »Was soll das denn heißen?«, rief ich. »Ich will es dir nur sagen, mein Sohn, dass du vorsichtig bist. Denn du hast ein reines Herz. Aber viele Menschen da draußen, die haben kein reines Herz. Das weißt du noch nicht, kannst du noch nicht wissen. Und ich wünsche so sehr, dass du es niemals erfahren musst. Aber bitte pass auf dich auf. Bleib vielleicht nicht so lange weg abends. Schau, auch deine Mutter macht sich Sorgen um dich. Die hat nie Ruhe, bis du wieder zurück bist.« »Das wolltest du mir jetzt sagen, ja? Du bist den halben Sommer nicht da. Ich bin hier allein. Dann kreuzst du auf und meinst, du hättest mir irgendetwas zu sagen? Ich bin dein Vater. Du hast mir gar nichts zu sagen, hörst du? Hier war alles gut, bevor du hergekommen bist. Du solltest wieder verschwinden und uns in Ruhe lassen.« Dann war da Stille. Dann war da ein Stift in der Nacht in meiner Hand. Ein Küchentisch, an dem ich saß. Ein Vater mir gegenüber. Etwas stimmte mit seiner Zunge nicht. Sie musste schwer liegen in seinem Mund. Beim Sprechen bewegte sie sich zu langsam und die Worte zogen sich länger. Und vielleicht stützte er sich ab, weil er Halt brauchte, weil die Schwerkraft zunahm, weil er schwankte. Ein Berg von Mann. Ein Berg von Mann. Ich saß noch alleine am Küchentisch am Abend. Mein Vater kam in die Küche, um mir gute Nacht zu sagen. Er stellte sich mir gegenüber und stützte sich an der Stuhllehne ab. Er sagte, dass ich lange wegbleiben würde an den Abenden, manchmal bis spät in die Nacht, und dass ich aufpassen sollte, weil meine Freunde viel älter waren als ich. Sie sollten nicht Dinge mit mir tun, die ich nicht wollte. Das machte mich wütend, und ich sagte zu meinem Vater, dass er sich nicht in mein Leben einzumischen habe, dass er nie richtig für mich da gewesen sei und deshalb auch nichts zu melden habe. Ich sagte, dass es uns hier gut gegangen sei, bevor er gekommen war, dass es uns gut gehe ohne ihn. Ich sagte, warum bist du nur gekommen? Es wäre schöner hier, wenn du gehen würdest. In Ordnung, mein Sohn, sagte mein Vater. Und er sagte, gute Nacht, mein Sohn. Er lief um den Küchentisch an mir vorbei ins Schlafzimmer. In der Nacht verlor mein Vater die Sprache. Am Morgen erkannte er mich nicht mehr. Noch in der Nacht rief meine Mutter den Dorfarzt, der beim ersten Fall meines Vaters schon gekommen war. Ich beobachtete vom Flur aus, wie er im Schlafzimmer seinen Koffer öffnete und meinem Vater eine Spritze gab. Ich hörte den Arzt sagen, dass am Morgen alles wieder in Ordnung sein würde. Wir schalteten die Lichter aus. Meine Mutter im Schlafzimmer meiner Eltern. Ich in meinem Zimmer. In der Früh weckte sie mich. »Steh auf, Yunus«, sagte sie. »Jeden Moment ist der Krankenwagen da. Wir fahren deinen Vater zurück nach Mersin.« Es war früh am Morgen, die stillste Stunde des Tages. Das erste Licht drang durchs Fenster in mein Zimmer. Es war die kühlste Stunde des Tages und ich fror. Meine Mutter ließ die Zimmertür offen, während sie Vorbereitungen in der Küche traf und schnell noch Brote schmierte für den Weg. Mein Körper war schwer. Ich hatte das Gefühl, gar nicht geschlafen zu haben. Meine Mutter schaute aus dem Wohnzimmer in mein Zimmer. »Los, Yunus! Warum liegst du immer noch im Bett?« Sie weckte mich wie am Morgen eines gewöhnlichen Schultages. Doch dann sagte sie, »Beeil dich, Yunus! Du musst bereit sein, wenn der Krankenwagen da ist. Wir dürfen keine Sekunde verlieren.« Sie trugen meinen Vater auf einer Bahre die Treppen hinunter. Auf der Straße war es kalt. Ich wollte, dass die Welt aufwacht, dass sie sieht. Aber die Welt schlief weiter. Im Krankenwagen streichelte meine Mutter den Kopf meines Vaters. Ich saß ihr gegenüber. Mein Blick folgte ihren Bewegungen. Dann hob Vater zum letzten Mal in seinem Leben den Arm. Er wies auf mich mit dem halben Finger, fragte, »Wer ist das?« Mutter sagte, »Das ist dein Sohn.« An jenem Tag fiel mein Vater zum zweiten Mal ins Koma. Ich lief in dem schwarzen Foyer des blauen Krankenhauses auf und ab. Mutter sagte nicht, dass alles gut werden würde. Sie behauptete das nicht. Sie hatte eine Ernsthaftigkeit und wusste genau, was zu tun war, wann sie mit welchen Ärzten sprechen, wen sie zu verständigen hatte. Sie gab mir das Gefühl, dass ich mir keine Sorgen machen musste. Nicht, weil ein guter Ausgang dieser Geschichte möglich war, sondern trotz der hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Katastrophe diesmal endgültig war. Wir verbrachten die Tage in diesem Krankenhaus. Abends fuhren wir zurück nach Kırklareli. Die Gitarristen sagten, ich solle mich auf die Musik konzentrieren, aufs Gitarre spielen. Ich solle alles, was in mir passiere, in Melodien und Liedtexten ausdrücken. Wenn ich das täte, würde ich niemals allein sein. Was immer auch geschah, wo ich auch sein würde, da wäre Musik. In Ordnung auf Türkisch heißt Peki. In Ordnung, mein Kind, heißt Peki Yavrum. Peki Yavrum heißt, ich küsse dich im Geiste, mein Kind, dass du dich im Augenblick einer Umarmung versperrst, und belasse das Thema, auch wenn es mir wehtut. Ich habe dich gehört. Ich kann nicht weiter. Schließlich reiste auch Onkel Seyd an, der zu dem Zeitpunkt mit seiner Familie an der ägäischen Küste im Urlaub war. Wir saßen und standen in einem holzgetäfelten Raum des Krankenhauses oder eines Amtes. Mein Großvater saß dort vielleicht auf einem gepolsterten Stuhl. Meine Mutter stand. Said lehnte an einer Wand des Raumes. Ich an einer anderen. Eine Entscheidung musste getroffen werden. Die Männer schwiegen. Mutter dachte nach. Sie kam zu einem Entschluss. Sie sagte: Wir bringen ihn zurück nach Deutschland. Alle wussten, dass dies einen Großteil des Geldes der Familie aufbrauchen würde. Niemand widersprach meiner Mutter. Sie schaute mir in die Augen und gab mir zu verstehen, dass ich der Einzige war, der mitreden durfte, wenn ich wollte, der aber nichts sagen musste. Ich nickte ihr zu. Vielleicht, sagte ich noch in jener letzten Nacht, nachdem der Dorfarzt gegangen war, »Gute Nacht, Vater«, vielleicht war meine Stimme liebevoll und zärtlich. Ich sagte, »Ih gedelar baba«. Vielleicht. Sehr geehrte Damen und Herren, am 26.07.1996 habe ich meinen Bruder per Luftambulanz der Firma Alarm Assistance Ltd. aus Adana nach Hannover befördern lassen. Hierfür habe ich 23.200, in Schrift, 23.200 deutsche Mark bezahlt. Die Firma hat mir bis heute keine Quittung zukommen lassen. Trotz mehrmaliger schriftlicher Aufforderung bekomme ich die Quittung nicht. Könnten Sie mir in dieser Angelegenheit behilflich sein? Angehängt finden Sie die von Dr. Mansour unterzeichnete Zahlungsbestätigung. Aufrichtig. Nachdem meine Mutter Vater per Luftambulanz zurück nach Deutschland überführt hatte, zahlte sie die 23.200 Mark meinem Onkel Said bald zurück. Sie lief von Arzt zu Arzt. Ich lieh mir mit Vince Schlittschuhe und besuchte die Eisdisco oder übte Songs auf meiner Gitarre. Wir reisten im folgenden Jahr noch einmal nach Kriskalisse und dann noch einmal in den Herbstferien 3 Jahre später. Dann erst wieder nach dem Tod meines Vaters. Ich fuhr den Wagen. Der Jugendfreund meiner Mutter war dabei. Wir hielten nur kurz. Kriskalisse lag auf dem Weg. Der Garten meiner Eltern war verwuchert. Die Fassadenfarbe unseres Hauses kam herunter. Der Rost der Schrauben, mit denen das Schild der Pension an die Fassade angebracht war, hatte Flecken auf dem Namen hinterlassen. Auf unserem Namen. In die Wohnung im Erdgeschoss war das Unkraut hineingewuchert. Wir gingen nicht ins Haus. Meine Mutter hatte gehört, dass jemand alle Möbel, die meine Eltern einmal angeschafft hatten, verkauft und Schrott reingestellt hatte. Es gab sogar Gerüchte, dass das Haus zeitweise als Stundenhotel vermietet wurde. Ich schaute zu dem Hotel gegenüber, in dem ich als Kind immer gehofft hatte, die Tochter der Betreiberin zu sehen, die mir manchmal zugelächelt und mich sogar einmal mit auf einen Ausflug zur Festung Karikos genommen hatte und von der ich nun höre, dass Kriskalisse zerfällt. Vielleicht war sie da. Es war Saison. Aber das war alles lange her. Ich würde nicht nach ihr suchen. Dafür waren wir nicht hier. Wir stiegen nach wenigen Minuten wieder in den Wagen und verließen den Ort, der einmal unser gewesen war. Und der es nie wieder sein würde. In den folgenden Jahren versuchte meine Mutter, die Wohnungen zu verkaufen. Es war mühsam. Sie verkaufte alle 5 Wohnungen, in die sie zusammen mit meinem Vater so viel Arbeit gesteckt hatte, in denen ich einen Teil meiner Kindheit verbracht hatte, für weniger als 10.000 Euro pro Wohnung. Wir brauchten das Geld. Die Wohnungen brauchten wir nicht mehr. Nach jenem letzten kurzen Besuch in Kriskalisse fuhr ich den ganzen Weg nach Mardin, wo ich für 2 Stunden meinen Cousin Munir traf, bevor mich der Jugendfreund meiner Mutter wieder auf dem Platz der Republik abholte und zurück zum Wagen führte, wo Mutter auf uns wartete. Auch sie war seit ihrer Kindheit zum ersten Mal wieder in Mardin gewesen. Sie sagte, man könne hier als Frau nicht länger als 10 Minuten allein im Auto sitzen. Wir sollten schnell los, weg von hier. Sie startete den Motor. Wir folgten einer Straße, immer weiter ins Nirgendwo. Die Scheinwerfer des Autos hatten keine Chance gegen die Finsternis, die das Licht wenige Zentimeter vor der Motorhaube absorbierte. Allein an den Fahrtgeräuschen, den Steinchen, die gegen das Blech schlugen, und den Ruckbewegungen, dem Holpern der Räder auf der unebenen Piste war zu erkennen, dass wir uns auf festem Boden bewegten und nicht auf offenem Gewässer oder durchs Universum. Mardin war ein goldenes Leuchten, ein glühender Meteorit, mehr dem Kosmos angehörend als der Erde.